Kennst du auch Menschen, die ihre Freude nicht für sich behalten können? Die auf dem Weg sind und suchen nach jemandem, mit dem sie ihre Freude teilen können? Und von so einem Menschen lesen wir in Johannes Kapitel 1. Es ist der Philippus. Ich lese die ersten ab Vers 43. Am folgenden Tag wollte er, Jesus, nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus, der Stadt von Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Da ist einer, der seine Freude nicht für sich behalten kann. Er macht sich auf und sucht. Es ist sehr interessant, dieses Wort ist in diesem Abschnitt, den wir heute Morgen uns angucken werden, dreimal gebraucht. Und das ist kein einfaches Suchen. In diesem Wort stecken zwei Worte drin. Ein Wort für gut und Nase. Gute Nase, Spürnase. Wie ein Spürhund, der sucht, der hat ein Ziel und er sucht, bis er es findet. Und so ging es Philippus. Er macht sich auf den Weg und sucht. Wen sucht er? Er sucht Nathanael. Einen bestimmten Menschen, dem er unbedingt das erzählen will, was er erlebt hat. Er kam aus dem gleichen Dorf wie Petrus und Andreas. Die beiden haben vor kurzem mit der Nachfolge Jesu begonnen. Andreas war einen Tag mit Jesus unterwegs. Und das ist sehr interessant, da ist sogar die Stunde aufgeschrieben, wie lange sie Zeit mit Jesus verbracht haben. Das hat er nie wieder vergessen. Aber dieser eine Tag, der reichte. Er machte sich auf den Weg, er sucht seinen Bruder und sagt: Wir haben den Messias gefunden. An diesem einen Tag wusste er genau, das ist der versprochene Messias. Und jetzt ist Philippus unterwegs. Er gibt Zeugnis, er erzählt. Nathanael hat aber ein Problem. Wo liegt denn das Problem? Philippus sagte zu ihm: Wir haben Jesus gefunden, den Sohn Josefs. Den Sohn Josefs? War Josef Jesu Vater? Adoptivvater, ja, rechtlich vollkommen sein Vater, aber Jesus war der Sohn Gottes. Und das Zweite, geboren in Nazareth. Ist Jesus in Nazareth geboren? Und Nathanael, so wie es in diesem Text scheint, der kannte sich in der Schrift aus und der hatte ein Problem damit. Aus Nazareth kam Jesu Mutter, aber sein Vater kam aus Bethlehem und Jesus selber ist in Bethlehem geboren. Und Menschen, die die Schriften kannten, die wussten, wenn der Messias kommen wird, das wird jemand sein, der in Bethlehem geboren sein muss. Und jetzt wird ja vorgestellt, wir haben den Messias gefunden, von dem das Gesetz und die Propheten sprechen. Der Philippus sagt, nennt praktisch das ganze Alte Testament. Wir haben den gefunden und der kommt aus Nazareth. Nathanael hat ein Problem. Kann denn aus Nazareth was Gutes kommen, sagt er zu Philippus. Er hat ein Problem damit. Aber Philippus ist begeistert. Und merken wir, dass er nicht argumentiert. Er hat ein fehlerhaftes Zeugnis weitergegeben, aber seine Begeisterung war ansteckend. Und was sagt er zu Nathanael? Komm und sieh doch selber, komm doch mit. Merken wir, nicht Argumente in der Glaubensüberzeugung sind entscheidend. Die Begegnung mit Jesus ist entscheidend. Und das wusste Philippus, das hat er erfahren. Komm doch mit. Aber um Jesus zu begegnen, wen müssen diese Menschen vorher treffen? Begeisterte Nachfolger Jesu Christi. Und Philippus war so einer. Und was macht Nathanael? Er steht auf und geht. Ich habe vor kurzem ein Beispiel gelesen, das wollte ich mit euch teilen. In dem Buch von Jim Peterson, in dem Buch von Jim Peterson, Der lebende Beweis, las ich von Abrahao. Abrahao lebte in Brasilien, er war ein Student. Das Studium an der Uni war irgendwie für ihn Nebensache. Er bekannte sich zu der kommunistischen Partei, wohlgemerkt, Brasilien gab es das auch. Und sein Ziel war, gegen die Regierung zu kämpfen. Und sein Zimmerkollege war aber ein Christ. Und dieser Abrahaho hat diesem Christen schon sehr viel zugemutet, ihn immer wieder gelästert und verschmäht. Und dieser Christ lädt ihn aber in einen Bibellesekreis mit ein. Abrahaho macht das gerne, aber natürlich auch nur mit einem Ziel, diesen Kreis aufzumischen und nicht die Bibel besser kennenzulernen. Jim war zu der Zeit der Leiter von diesem Kreis. Er sagt, es war sehr, sehr schwierig, mit Abrahaho diesen Kreis zu leiten. Und er unternahm den letzten Versuch und er fragte ihn bei einer Gelegenheit: Abrahaho, wie viele Chancen habe ich bei dir? Abrahaho guckt ihn an: Was meinst du denn damit? Wie viele Chancen? Ich behaupte ja, dass es Gott gibt und du sagst, Gott ist nicht da, dann heißt das, dass du das ganze Universum erforscht hast, du hast alles untersucht und dann sagst du dieses, dass Gott nicht da ist. Hast du alles untersucht? Abrahaho sagt, dachte einen Augenblick nach und sagt, nein, alles habe ich nicht untersucht. Ja, dann habe ich doch vielleicht eine Chance als ein gläubiger Mensch. Die ist nicht groß. Aber wenn du das Christentum angreifen willst, dann musst du schon an seine Urquellen gehen. Und die Christen, es gibt nur eine Urquelle für die Christen. Und jetzt war Abrahaho hellhörig. Ja, was ist die denn? Ja, das ist die Bibel. Es gibt nur eine Urquelle für das Christentum, das ist die Bibel. Und wenn du die Bibel widerlegst, dann wirst du auch das Christentum widerlegen können. Jetzt fing an, Abrahaho nachzudenken. Genau, er wollte das Christentum widerlegen, auf jeden Fall. Er bekannte sich zum Atheismus. Aber die Bibel zu untersuchen, nein, das hat er noch nicht gemacht. Er hat nur über die Bibel gelesen, aber nicht sie als Urquelle untersucht. Er ging auf diesen Vorschlag ein. Okay, sagt er, ich mache das mit dir. Und nun fingen beide an, das Johannesevangelium anzulesen. Der Jim hat ihm noch mal kurz erklärt, er sagt, die Bibel ist eine ganze Bibliothek von 66 Büchern. Man muss sich schon irgendwo entscheiden, wo man anfängt. Und das Johannesevangelium ist ein sehr zentrales Evangelium, das über Jesus Christus, viel Aufschluss über Jesus Christus gibt. Und Jesus Christus ist die zentrale Person der Bibel. Und wollen wir gemeinsam das Johannesevangelium lesen? Sie lasen Johannes 1, Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts eines, einziges. Als sie diese Verse lasen, fragt Jim: Abrahaho, hast du es verstanden? Nein, ich habe es nicht verstanden. Dann sind sie weitergegangen zu Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Wer ist dieses Wort? Dieses Wort war bei der Schöpfung dabei. Dieses Wort ist der Schöpfer selber und dieses Wort wurde Fleisch und wer ist dieses Fleisch gewordene Wort? Jesus Christus. Und jetzt verstand Abrahaho. Er wollte diskutieren, nein, sagt Jim, ich wollte mit dir nicht diskutieren, ich wollte mit dir nur die Bibel lesen, dass du es verstehst, was da drin steht. Okay, er hat es verstanden, sie lasen weiter. Merken wir bei Philippus, dass es trotz der fehlerhaften Zeugnisses möglich ist, Menschen zu Jesus zu bringen? Die Begeisterung für Jesus ist entscheidend. Und so wie Jim und Abrahaho dabei sind, Jesus Christus kennenzulernen, so wie er sich vorstellt, so ist das entscheidend, Menschen in die Gegenwart Jesu zu bringen. Und wer kann das machen? Wen gebraucht oft Gott oder meistens, welche Menschen gebraucht Gott meistens? Begeisterte Menschen, die von Jesus Christus begeistert sind. Den zweiten Gedanken, den ich in diesem Text betonen wollte, dass Gott neben einem unvollkommenen Zeugnis auch Menschen kennt. Jesus Christus kennt uns und er will den Durst unserer Seelen stillen. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass dieser Nathanael sich wirklich aufmacht und auf den Weg macht. Er geht zu Jesus. Wahrscheinlich war die Begeisterung von Philippus doch zu ansteckend. Und trotz der Probleme, die er in seinem Zeugnis hörte, wollte er diesen Mann kennenlernen. Er geht zu Jesus. Und wir lesen in Vers 47, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht vor ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus sah den Nathanael an. Ich wollte auch nur ganz kurz bei diesem Wort stehen bleiben. Auch wie im Deutschen gibt es viele Worte für sehen, schauen, gucken, beobachten. So auch in der ursprünglichen griechischen Sprache gibt es viele Worte. Dieses Wort, was hier gebraucht wird, ist ein sehr intensives Wort. Manchmal wird es mit sehen übersetzt, manchmal mit wissen oder kennen. Ein Wort, was ein Forschen dem ein Forschen vorhergeht, ein Sehen, dem ein Forschen, ein Nachdenken, ein mit allen Sinnen wahrnehmen, aufmerksam beobachten und Schlüsse ziehen. Und was macht Jesus? Jesus sieht Nathanael auf sich zukommen. Er weiß, wer das ist. Er hat Schlüsse gezogen. Jesus sieht ihn und er sagt zu ihm, ein Israelit ohne Trug. Nathanael, ich habe mich gefragt, wer ist dieser Mensch? Seinen Namen finden wir 6-mal in der Bibel und nur im Johannesevangelium. Im ersten Kapitel 5-mal und dann nochmal zum Schluss im Johannes 21, wo der auferstandene Herr den Jüngern am See Tiberias begegnet. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wo Petrus in seiner Verleugnung wiederhergestellt wird. Und da wird auch Nathanael genannt, einer der Jünger. Wenn wir die Listen der 12 Apostel in den anderen 3 Evangelien lesen, dann finden wir, die Liste wird aufgezählt, da wird der Philippus aufgezählt und nach Philippus kommt immer der Bartholomäus und dann die anderen. Und es spricht sehr vieles dafür, dass dieser Bartholomäus, das ist ein Zweitname, bedeutet Sohn von Ptolemäus, wie im Russischen Sohn von dem und dem, das kennen wir ja. Und so war Bartholomäus ein Zweitname und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Nathanael die gleiche Person wie Bartholomäus in den Listen der Apostel. Das heißt, er gehörte zu den 12 Apostel Jesu. Noch ein kleines Detail, der Name Bartholomäus kommt bei Johannes nicht vor, sondern Nathanael. Und Jesus sieht ihn an, er hat ihn erforscht, er hat Schlüsse gezogen, er weiß genau, wer das ist. Und er sagt, siehe, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Trug, da ist das Wort ködern mit drin, reinlegen, betrügen, hinterhältig sein. Er sagt, das ist ein Mann, der nicht hinterhältig ist. Nathanaels Augen sind wahrscheinlich sehr, sehr groß geworden. Genauso wie bei der Gräfin, wo der Pastor das Essen kritisiert hat. Er bekam solche Augen. Woher kennst du mich? Fragt er Jesus zurück. Und Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, sah ich dich. Und wieder dieses Wort, ich habe dich beobachtet. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du da getan hast. Ich sah dich. Nathanael antwortete zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus sagt aber zu ihm, weil ich dir sage, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Diesen Satz mit Fragezeichen, der kann auch als eine Behauptung übersetzt werden, weil ich dir sagte, dass du unter dem Feigenbaum gesessen hast, deswegen glaubst du. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dich gesehen, ich weiß genau, wer du bist. Ein Feigenbaum in den anderen Bibelstellen, auch im Alten Testament, wenn dieses Bild gebraucht wird, unter dem Feigenbaum sitzen, dann spricht das immer von Sicherheit. von Geborgenheit. Oft ein Bild für die Zukunft, wo Gott dem Volk Israel verspricht, ihr werdet unter eurer eigenen Rebe sitzen, ihr werdet unter eurem eigenen Feigenbaum sitzen. Das war aber auch ein Ort wegen den großen Blättern des Feigenbaums, wo man sich oft zurückgezogen hat. Auch da war man verborgen vor Blicken der anderen, aber auch genoss den Schatten und las in den Schriften. Und so wie wir das hier sehen, war Nathanael ein Mensch, der die Schriften studierte, der die Schriften kannte. Was hat er unter dem Feigenbaum gemacht? Wir wissen es nicht. Hat er die Schriften gelesen? Vielleicht. Hat er über den kommenden Messias nachgedacht und sich danach gesehnt, dass doch dieser Messias kommen sollte, um sein Volk zu befreien? Vielleicht. Aber als Jesus diesen Satz aussprach, ich habe dich da gesehen, unter dem Feigenbaum, dann kapitulierte Nathanael sofort. Er beugte sich tief vor Jesus Christus nieder und sagt, du bist der Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, auf den wir warten. Du bist der König Israels und König Israels heißt der Sohn Davids, der in Bethlehem geboren ist. Er hat das Problem mit Nazareth noch nicht geklärt, aber er glaubt. Und das Problem mit Nazareth wird er später klären. Er glaubt, weil er von einem begeisterten Jünger zu Jesus gebracht wurde. Und als er Jesus begegnet, kann er nicht anders, als sich zu beugen und zu glauben. Kurze Fortsetzung der Geschichte von Abraham. Jim und Abraham lesen weiter das Johannesevangelium. Abraham setzte vieles dran, um immer wieder zu diskutieren mit Stellen, die nicht in seinen Kopf hineinpassten. Aber Jim beschwichtigte ihn immer wieder und sagte, du wolltest doch die Bibel untersuchen. Lass uns doch weiterlesen. Mir ist nur wichtig, dass du sie verstehst. Aber er merkte zusehends, die Diskussionen wurden kürzer und nicht mehr so häufig. Abraham wurde ruhiger. Sie lasen weiter. Da kam der Sommer. Abraham hat sich für ein Camp angemeldet mit einer christlichen Gruppe. Und irgendwann mal kam er wieder zurück. Es vergingen schon einige Monate. Und sie lasen jetzt weiter. Sie waren schon im Kapitel 13 vom Johannesevangelium. Aber Jim plagte die Neugier. Er merkte die sichtliche Veränderung an dem jungen Mann. Und irgendwann mal hielt er nicht aus und sagte, was ist mit dir? Wie geht's dir? Abraham guckt zu Boden und sagt, das ist wahr. Was ist wahr? Jesus Christus ist Gott. Ich bin auch sein Nachfolger geworden. Und er gab Zeugnis von sich. Jim freute sich über die Maßen. Aber Abraham sagte noch einen Satz hinterher. Aber meine politische Überzeugung, die will ich nicht aufgeben im Sinne Kampf gegen die Regierung. Das werde ich nicht aufgeben. Sie waren gerade, wohlgemerkt, in Johannes Kapitel 13. Jim sagt, lasst uns den Vers 13 nochmal vorlesen. Ich zitiere den gleich. Jesus sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Jim fragt, Abraham, wie verstehst du diese Worte? Abraham dachte kurz nach. Okay, dass Jesus Christus Chef ist. Ja, genau. Und was hast du zu tun? Seine Leitung zu akzeptieren. Jim sagt, wir haben nie mehr über Politik streiten müssen. Denn hier war ein junger Mensch, der Jesus Christus begegnet ist. Und wenn Menschen Jesus Christus begegnen, werden sie Entscheidungen treffen. Und wenn wir zurück zu der Geschichte kommen, noch ein kleiner Satz. Und Jesus sagt in seinem Wort, er kennt unseren Durst. Er kennt die Sehnsucht unserer Seelen, das, was wir wirklich brauchen. Und in Jesaja 55 lesen wir, Gott lädt ein. Warum sollt ihr euer Geld für Nichtiges ausgeben, was nicht nützt? Für Nahrung, die euch nicht sättigt? Für Wasser, von der ihr nicht vom Durst befreien werdet? Euer schwer verdientes Geld. Kommt doch zu mir, sagt Gott, ich will euren Durst löschen. Und das hat Nathanael verstanden. Jesus Christus kennt ihn, er kennt seine Bedürfnisse, er will seinen Durst löschen. Das hat Abraham verstanden. Aber was sagt Jesus zu Nathanael weiter in Vers 51? Und er, Jesus, spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Was will Jesus mit diesen Worten sagen? Ich versuche es mit eigenen Worten zu formulieren. Nathanael, du hast jetzt gerade etwas sehr, sehr Übernatürliches erlebt. Aus einem voller Skepsis erfüllten Menschen bist du zu einem gläubigen Menschen geworden. Du hast mich als den Messias begegnet. Aber ich bitte dich, bleib da nicht stehen. Auch wenn das Erlebnis mit mir, die erste Begegnung, so übernatürlich und überwältigend war, bleib da nicht stehen, geh weiter. Denn in der Nähe Gottes werdet ihr wiederholt Wunder erleben. In der Nähe Gottes wiederholt Wunder zu erleben ist normal. Und Jesus erinnert seine ganz neu, frisch gebackene Jünger daran: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und ihr werdet die Engel sehen, hoch und runter gehen auf den Sohn des Menschen. An welches Bild denkt Jesus? An den Traum von Jakob in 1. Mose Kapitel 21, wo Jakob träumt und die Leiter sieht, die den Himmel mit der Erde verbindet. Und Gott steht oben auf der Leiter und Engel bewegen sich auf der Leiter hoch und runter. Und Jesus gebraucht dieses Bild und sagt: Gott steht jetzt nicht oben, Gott ist zu den Menschen gekommen. Und ihr werdet beobachten, wie Himmelsbewohner den Menschensohn besuchen werden. Oder mit anderen Worten, ihr werdet übernatürliche Dinge beobachten, erleben. Und das wird in eurem Leben normal sein. In der Nähe Gottes Wunder zu erleben, ist normal. Merken wir das nicht dann, wenn wir mit gläubigen Menschen zusammen sind, wie wenn sie anfangen zu erzählen von Wundern, die Gott in ihrem Leben getan hat, wie er ihnen beigestanden hat? Oder ist die Gemeinde, die Versammlung der Gläubigen, ist das nicht oft ein Ort, wo über Wunder, über Eingreifen Gottes berichtet wird, über Gebetserhörungen, über Erlebnisse, die wir nicht in die Kategorie des Normalen einstufen können? Dürfen wir das nicht mit hier erleben? Danke, Dennis, für deinen Satz. Wir sollen nicht stehen bleiben. Diesen Satz mit verschiedenen Worten wiederholt die Bibel öfter. Wir sollen nicht stehen bleiben. Und das sagt Jesus: Wenn ihr meine Jünger geworden seid, ihr habt Übernatürliches erlebt mit mir, bleibt aber da nicht stehen bei diesem Erlebnis von damals. Geht weiter, denn in meiner Nähe werdet ihr wiederholt Dinge erleben, die von Gottes Wirken im Leben der Menschen sprechen. Haben wir nicht oft den Eindruck, auch in unseren Gottesdiensten oder in der Gemeinschaft mit Gläubigen, dass sich der Himmel sehr, sehr tief geneigt hat? Und dass man im Bilde gesprochen sogar das Rasseln der himmlischen Kleider hört oder sieht? Könnt ihr euch an den letzten Gottesdienst erinnern, letzten Sonntag? Immer wieder sprach man davon diese Woche. Ich nenne die zwei Namen, Lydia und Boris, schwer krank, von der Krankheit schwer gekennzeichnet. Und dankbar sein, von Erfahrungen mit dem Herrn sprechen, von einer Hoffnung und Freude berichten, ist das normal? Das ist nicht normal. Heilung erleben, Dima, danke für dein Zeugnis. Es ist möglich, Gott lädt ein und er sagt: Bleib nicht da stehen, wo du bist. Wir haben im Glauben angefangen, aber wir sollen im Glauben weitergehen. Und Jesus verspricht: Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Denn dann, wenn begeisterte Menschen andere zu Jesus Christus führen und sie Jesu Gegenwart erleben, dann werden sie Entscheidungen treffen. Es kann die Entscheidung auch gegen Jesus Christus sein. Aber ein Mensch, der bereit ist, ihm zu folgen, er wird sich für ihn entscheiden. Und dann ist es möglich, Gottes Wirken zu erleben. Und dann sehen wir, wie das, was geschieht, wenn begeisterte Menschen, die das erlebt haben, die die Vergebung erlebt haben, nicht mehr den Mund halten können. Und weitergehen, die haben es noch nicht gelernt, dass man das Zeugnis von Jesus für sich behalten kann. Ich sage es sarkastisch. Sondern die sagen es weiter. Von dem, was sie erlebt haben, lasst uns, dass dieses Wort uns ermutigt. In der Nähe Gottes, da wo Jesus ist, da sind Wunder übernatürliche Art, selbstverständlich. Gott möchte in unser Leben eingreifen, Gott möchte heilen. Gott möchte vergeben, Gott möchte wiederherstellen. Gott möchte aus uns Menschen machen, die begeistert sind über sein Wirken in unserer Zeit, aber die aus dieser Begeisterung heraus, sei es in Schwachheit oder in Sieg, das Evangelium Jesu Christi in diese Welt hinaustragen. Gott segne uns dabei. Amen.